Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallo Osthessen und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Osthessen hautnah. Luisa Heinz wieder für euch und wir sind zurück mit dem zweiten Teil zum Podcast über die Bundestagswahlen. Natürlich ist auch wieder Claudia Wiesner bei mir zu Gast, die Politikprofessorin an der Hochschule Fulda. Und heute wollen wir weitersprechen, was uns am 23. Februar erwartet, wo die Probleme in Deutschland liegen und ja, wie beim ersten Teil die Situation, die aktuelle politische Situation in Deutschland ein bisschen erörtern. Frau Wiesner, willkommen zurück.
Guten Morgen und ich bin gespannt.
Wir haben am Donnerstag eine ganze halbe Stunde über ein Thema gesprochen, über das Thema Migration. Natürlich ist das aktuell auch das Thema, was die Deutschen beschäftigt, aber nicht nur. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Themen, die auf der Liste stehen, die wir auch am Donnerstag schon ein bisschen angeteasert haben, das Schrumpfen der Wirtschaft, das Gesundheitssystem oder auch das Bildungssystem, die Renten, bezahlbarer Wohnraum. Nur einige Themen aufgezählt, die Liste ist lang und die Sorgen der Bürger teilweise auch. Hat die Ampelregierung so viel verpasst, weil die Sorgen und Nöte der Bürger so groß sind?
Nein, so viel hat die Ampelregierung gar nicht verpasst. Die Bilanz der Ampelregierung, das habe ich ja eingangs gesagt, die ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass die Ampelregierung, nein, ich bin der Ansicht, die Ampelregierung hat besser gearbeitet, als sie öffentlich rüberkam. Also viele Minister haben ihre Arbeit geräuschlos gemacht. Also die haben ja gearbeitet. Die haben ja gearbeitet, es gibt einen Haushalt. Es ist ja nicht so, als hätten wir das, was in den USA ein Government Shutdown ist. So, es gibt alle möglichen Themen, aber man muss schon auch sehen, dass diese Themen längerfristige Themen sind. Nehmen wir zum Beispiel die Rente. Der demografische Wandel, das ist kein Geheimnis. Die Rente in Deutschland wird von den Einzahlern getragen und wenn es weniger Einzahler gibt, dann gibt es ein Problem mit der Auszahlung der Rente. Das ist ein Problem, das haben wir auch schon seit Helmut Kohl. Ja? Das Gesundheitssystem ist zynisch gesprochen eines meiner Lieblingsproblemthemen, weil das deutsche Gesundheitssystem ineffizient und das weiß man aber eigentlich schon seit 40 Jahren. Also als ich wissenschaftliche Mitarbeiterin war an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, habe ich im Bereich Gesundheitspolitik gearbeitet und habe beschäftigt. Und schon da gab es Artikel, die waren 15 Jahre alt, die haben die Strukturprobleme des Gesundheitssystems beschrieben und keiner hat die Reform in Anspruch genommen. Ich habe jetzt mit einem meiner Kinder einen Facharzt gesucht und durfte erleben, wie extremst ineffizient das ist. Wir mussten nämlich zu drei Ärzten gehen und natürlich musste die Kasse alle diese Arzttermine bezahlen und zwar schlichtweg deshalb, weil keiner uns gelotst hat zu den richtigen. Dann brauchte es eine relativ kostspielige Untersuchung, dann brauchte es eine zweite Röntgenuntersuchung und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, diese ganze Sache hätte man kosteneffizienter für die Hälfte des Preises bekommen können. Einfach nur deshalb, weil das System ineffizient organisiert ist. Und ich habe noch gar nicht geredet über die Unterschiede zwischen privater und gesetzlicher Versicherung und so weiter. Das kennt jeder. Ja? An dieser Stelle übrigens gab es einen harten Dissens in der Bundesregierung. Also die SPD wollte durchaus etwas einführen, was eine Bürgerversicherung genannt wird in anderen Ländern. Das heißt, ist eigentlich ein kluger Gedanke. Alle Menschen, die in diesem Land leben, zahlen in die gleiche Versicherung ein. Raten Sie mal, wer das nicht wollte. Die FDP wollte das nicht, weil die FDP vehement die private Krankenversicherung vertritt. Ich finde offen gestanden, sowohl nach Effizienzgesichtspunkten als auch nach Marktgesichtspunkten wenig Argumente für eine private Krankenversicherung, weil meines Erachtens Gesundheit nichts ist, was sich marktförmig organisieren lässt. Ja, also wenn Sie in die USA gucken, sehen Sie, was rauskommt, wenn es marktförmig organisiert ist. Gesundheit ist nicht wirklich was, wo man einen Gewinn machen kann. Man kann das nur dann, wenn man in der Krankenversicherung mehr gesunde Leute hat als Kranke. Das widerspricht aber natürlich dem Prinzip einer Krankenversicherung. Und die private Krankenversicherung in Deutschland, also ich bin selbst privat versichert, weil ich Beamtin bin. Ich sehe sozusagen diese Unterschiede live, ja, und die funktioniert unter anderem auch nur deshalb, weil die Beamten Mitglied der privaten Krankenversicherung sind. Das hat übrigens ein Mann namens Olaf Scholz in Hamburg mal geändert. Er hat nämlich gesagt, die Beamten können auch in die gesetzliche Krankenversicherung gehen. So. Kann ich aber nicht. Also, beziehungsweise könnte ich schon, aber es würde mich dann 600 € im Monat mehr kosten. So, und das sind so ineffiziente Zinsen, Die nimmt man zur Kenntnis und über die wundert man sich. Und das ist aber nicht der Fehler der amtierenden Bundesregierung, sondern das hat was mit Interessen zu tun, die verkrustet sind und die gegensätzlich sind. Weil natürlich wird der Verband der privaten Krankenversicherer nicht sagen, super Sache, schaffen wir mal ab, die private Krankenversicherung. Selbstverständlich haben die andere Interessen. So, und so kann man das durchdeklinieren. Wir haben ein Bildungssystem, das hat Ineffizienzen. Das weiß auch jeder. Ja, also das ist föderal und das bedeutet, wenn Sie von Berlin nach Sachsen-Anhalt die Schule wechseln, haben Sie möglicherweise keine mittlere Reife. Ja, oder notorisch ist ja sozusagen bekannt von Berlin nach Bayern. Also wenn Sie von Berlin nach Bayern gehen mit Ihren Kindern, dann wiederholen die vorneweg eine Schulklasse. Das kann man fast schon prognostizieren. Was das soll, versteht kein Mensch, würde aber bedeuten, den Bundesländern in die Bildungshoheit einzugreifen, wenn sie das ändern wollen. Also es gibt bestimmte strukturelle Verkrustungen, unter denen wir jetzt leiden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bestimmte Sachen einfach nicht passiert sind. Also die Infrastruktur in diesem Land, die ja nun bekanntermaßen nicht funktioniert, sage ich als leidgeprüfte Bahnpendlerin, die ist einfach kaputt gespart worden. Ja, das ist tatsächlich an dieser Stelle mal der passende Ausdruck. Also da hat eine Merkel-Regierung 15 Jahre lang nur das Allernötigste in die Schienen investiert. So, und es ist wie in ihrem Haus. Ja, wenn sie 15 Jahre lang halt nicht mal ordentlich die Fassade renovieren, sondern immer nur das Loch kitten, das gerade wieder aufbricht, dann liegt die Fassade. Mann. Ja, dann bricht sie halt leichter zusammen, als wenn sie mal ordentlich die Fassade gemacht hätten. Und an dieser Stelle sind wir an ganz vielen Stellen in Deutschland. Wir sind es bei den Autobahnen, wir sind es bei den Autobahnbrücken, wir sind es bei der Bahn. Und insofern sind die Dinge bedingt Fehler der letzten Bundesregierung. Also man kann sagen, die hat es auch nicht lösen können, aber die Bundesregierung hat zum Beispiel, um da nochmal eine Lanze zu brechen, viel Geld in die Schiene investiert. Ja. Und das ist was, was man meines Erachtens machen muss. Also ich habe relativ intensiv angefangen, zum Thema Klimawandel und menschengemachte Veränderungen auf der Erde zu forschen und zur Frage, was das eigentlich mit Demokratie zu tun hat. Und es hat ziemlich viel mit Demokratie zu tun. Es wird wenige Menschen nur noch geben, die leugnen, dass es heftige menschengemachte Veränderungen auf der Erde gibt. Also ich habe schon gesagt, ich lebe in Frankfurt. Wir haben 6 Wochen im Jahr, da haben wir an die 40 Grad in Frankfurt. In Frankfurt, nicht in Florenz, sondern in Frankfurt. Und das ist ja wahrnehmbar. Und natürlich macht das was. Das macht was mit Landwirten, das macht was mit Ernten, das macht was mit Wäldern, das macht was mit ganz vielen Dingen, die prägend waren, für so ein Land und für so eine Gesellschaft. Und das ist ein Problem, das ist zu groß, für nur eine Bundesregierung und es ist extrem schwierig, damit umzugehen. Und das ist übrigens auch eine Veränderung, die macht Menschen Sorgen und Angst, logischerweise. Ja, also weil die sagen, ich habe keine Klimaanlage, wir haben 6 Wochen im Jahr, da haben wir 40 Grad, was soll ich denn machen? Und dann ist die Frage, kann man eine Klimaanlage kaufen oder nicht? Und die Klimaanlage verbraucht dann aber auch wieder Strom. Also sozusagen ein Problem an dieser Stelle hängt am nächsten. Und deswegen ist ein sehr großes Thema, über das die Sozialwissenschaft anfängt, Stück für Stück zu reden, die Notwendigkeit einer ökologischen Transformation. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, Verbrennerverbot. Ja, die Europäische Union hat Verbrenner verboten ab einem bestimmten Jahr, weil sie sagt, es ist eigentlich absolut überhaupt gar nicht mehr darstellbar, ökologisch, mit Autos durch die Gegend zu fahren, die fossile Energien verbrennen. So. Es wird weltweit gesehen bei weitem nicht genug getan für den Klimawandel. Da haben Fridays for Future, oder sogar nicht, für den Klimawandel schon, aber um den Klimawandel zu bremsen, wird nicht genug getan. Da hat Fridays for Future völlig recht und andere Klimaaktivisten. Und das ist aber etwas, das können Sie in einem Land mit einer Regierung in einer Legislaturperiode kaum ändern. So, und diese Dinge kommen zusammen. Das hat sich ein bisschen angehört, als hätte ich die Ampelregierung verteidigen wollen. Das will ich an der Stelle wirklich nur sehr bedingt. Also ich habe vorhin gesagt, ich glaube, da hat es sehr viele handwerkliche und kommunikative Fehler gegeben. Aber man muss der Fairness halber wirklich sagen, dass sie die Probleme nicht verursacht haben, sondern sie haben sie in großen Teilen geerbt. Und dass die allermeisten Probleme, also Rente, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, die ganz großen Themen, über die wir gesprochen haben, eben auch schon vor der Merkel-Ära in diesem Land präsent gewesen sind. Ja, dass es eben nicht einfach ist, aufgrund von gegenlaufenden Interessen, die in den Griff zu kriegen. Und deswegen nochmal die Warnung vor populistischen und vor einfachen Rezepten. Wenn würden, hätte das ja jemand ausprobiert. Ja, also wenn man einfach nur sagen müsste, Volksabstimmung und zack, dann wäre Frau Merkel auch schon drauf gekommen.
Frau Wieser, Sie hatten es gerade gesagt, es ist nicht, die Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben, sind nicht auf die Ampelregierung zurückzuführen, nur zum Teil, sondern natürlich auch auf die Jahre zuvor, sind keine Themen, die jetzt in den letzten 3 Jahren, auf einmal auf dem Tisch liegen. Was würden Sie aber trotzdem sagen, was kann eine, neue Regierung besser machen als die Ampel?
Naja, tatsächlich glaube ich, aber das mag jetzt durch meine Forschung beeinflusst sein, dass ein brennendes Thema die gesellschaftliche Spaltung ist. Weil ihnen die beste Verkehrspolitik nichts nützt, zugespitzt formuliert, wenn es nicht aufhört, dass Menschen Parteibüros anzünden. Ja, und warum zünden Menschen Parteibüros an? Weil sie sich in militanter Weise nicht gehört fühlen. Ja, oder warum nimmt die Gewalt im öffentlichen Leben zu? Weil Menschen das Gefühl haben, mich nimmt eh keiner ernst. Also das, glaube ich, ist wirklich so, dass das abgemildert werden muss. Deswegen würde ich mir wünschen, naja, sowas wie mehr ernsthaften gesellschaftlichen Dialog, mehr Debatte und Leute da abholen, wo sie sind und in ihren Sorgen ernst nehmen. Und das meine ich überhaupt gar nicht banal. Und damit meine ich, wie gesagt, ausdrücklich nicht, gebe ihnen eine Volksabstimmung und lasse ihre Wut rauslassen, sondern sich auf das besinnen, was Demokratie ausmacht. Ja, Debatten, Zusammenleben und Probleme so lösen, wie sie wirklich sind. Ja, also lassen Sie uns über die Kommunen reden, lassen Sie uns über das reden, was an den Schulen passiert und überlegen, wie wir das ändern können, anstatt sozusagen Lösungen zu vertreten. Lassen Sie uns doch vielleicht endlich mal über die Strukturen des Gesundheitssystems reden und so weiter und so fort. Also, das ist das eine. Das zweite ist, dass es ein paar große Fragen gibt. Wir haben über eins noch gar nicht gesprochen. Das gehört hier aber auch dazu. Das ist der Krieg gegen die Ukraine und das sich Verändern der Sicherheitsordnung. Das ist auch etwas, wo sich eine neue Bundesregierung mit auseinandersetzen muss. Und auch das ist nicht einfach. Weil natürlich gibt es gute Argumente zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland muss besser in der Lage sein, sich militärisch zur Wehr zu setzen. Das ist jetzt nur so, dass es alles andere als umsonst zu haben sein wird. Also wer das möchte, der muss sich angucken, wie es finanziert wird. Und es wäre ganz klug, wenn man das Geld nicht bei den ganzen anderen Sachen wegnehmen würde, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, also das beste Militär nutzt ihnen nichts, wenn die Schulen stattdessen noch maroder werden. Das ist jetzt ein bisschen ein schräger Vergleich, weil ich weiß sehr gut, dass die Schulen eben nicht aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Deswegen vergessen wir das vielleicht zur Hälfte, aber die Schulen stehen hier pars pro toto. Es gibt auch Dinge, die finanziert der Bundeshaushalt. Also man kann die Schuldenstände der öffentlichen Haushalte halt eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt treiben. Das heißt, man wird sich sehr genau angucken müssen, wo man investiert und wo man nicht investiert. Und das spricht übrigens dafür, zu gucken, wo es Effizienzgewinne gibt. So, also ich würde tatsächlich sagen, primäres Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und das ist wirklich was, also da hat mich die letzte Woche besorgt zurückgelassen. Das ist, glaube ich, das Eigentliche, was da passiert ist am letzten Freitag, dass die sogenannten Parteien der Mitte, nein, es sind die Parteien der Mitte, dass die Parteien der Mitte an diesem Freitag nicht in der Lage gewesen sind, eine gemeinsame Verhandlungsgrundlage zu finden. Und die Frustration darüber stand vielen ins Gesicht geschrieben.
Ja, das
Und das würde
stimmt.
ich wirklich hoffen, dass man da wieder hinkommt. Ja, da würde ich auch jemanden wie Herrn Söder beim Wort nehmen. Also da muss es irgendeine Form von Gesprächsfähigkeit geben. Es müssen nicht gleich alle mit allen koalieren, aber sie müssen bitteschön wieder gesprächsfähig werden. Dann verschwindet auch dieses Klima der Zuspitzung ein Stück weit. Ja, also diese Reaktion, also ich meine, warum gibt es eine Demonstration von 160.000 Leuten zur CDU-Geschäftsstelle? Naja, weil die unzufrieden sind mit etwas. Ja, und wenn sozusagen die Eskalationslogik da kleiner werden würde, dann würde man dem, glaube ich, auch ein Stück weit die Spitze nehmen. So, dann haben wir darüber gesprochen, Rezession, ja, das ist so. Also die Rezession in Deutschland ist tiefer und länger anhaltender, als sie das in anderen Ländern ist. Da gibt es einen Haufen von Ideen, was man machen könnte und machen sollte. Und da, glaube ich, ist einiges zu tun. So, was haben wir denn jetzt noch? Klimawandel haben wir drüber gesprochen. Also das bleibt auf dem Tisch. Ja, das ist übrigens auch etwas, was sich populistischen Lösungen widersetzt. Es gibt überhaupt gar keine populistische Lösung für den Umgang mit dem Klimawandel. Weil sie zum Beispiel, wenn sie anfangen würden, von einem Tag auf den anderen zum Beispiel klimaintensive Industrien zu schließen, sie auf der anderen Seite ein riesengroßes wirtschaftliches Problem hätten. Es ist aber auch nicht empfehlenswert zu sagen, dann tun wir eben gar nichts mit den klimaintensiven Industrien, weil dann sie nichts gegen den Klimawandel tun. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat den Zwang, und das wird inzwischen von ziemlich vielen Menschen auch so thematisiert, einen Strukturwandel anzustoßen, und zwar ein bisschen plötzlich. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum zu sagen, wir wollen wieder Wirtschaftswachstum, sondern wir brauchen gleichzeitig einen ökologischen Umbau der Wirtschaft. Also mehr grünen Wasserstoff als klimaintensive Chemieindustrie, sage ich jetzt mal relativ plakativ. Das kann ich aber gut sagen, weil ich sitze immer im Elfenbeinturm. Ich sitze nicht in Frankfurt-Höchst und muss das der Belegschaft verkaufen. Ja. Wir haben zum ersten Mal den Fall, dass VW angefangen hat, über betriebsbedingte Kündigungen zu sprechen. Warum tut VW das? Wegen dieser Situation und wegen der Notwendigkeit der Transformation. Ja. Das heißt, die Aufgabe ist wirklich in der Größenordnung zu sagen, wenn wir keine Verbrenner mehr haben in, sagen wir mal, 20 Jahren, dann müssen wir ein Angebot haben für alle diese Menschen, die in der Industrie arbeiten, in der Verbrenner hergestellt werden. Und wir müssen übrigens auch eine Alternativstrategie haben, wo denn die Gewinne herkommen sollen, die den Bundeshaushalt füllen mit all dem Geld für all die Aufgaben, die wir brauchen. Also da gibt es total spannende Debatten darüber, was die ökologische Transformation erfordert und wie sie gehen soll. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen, aber einig sind sich eigentlich alle, die ich kenne und auch alle, die im Bereich der Wirtschaftsforschung arbeiten, dass es in diese Richtung gehen muss und zwar relativ schnell. Und das ist ja sozusagen nicht so, dass es um Abbau von etwas gehen würde dabei, sondern es geht um Aufbau von etwas. Also es geht um Aufbau von ökologischen Industrien, es geht um Technologien, es geht um Digitalisierung, es geht um die Frage, wie wir bei künstlicher Intelligenz dabei sind. Also es geht auch um so ein paar Felder, wo Deutschland oder Europa im weltweiten Wettbewerb im Hintertreffen ist, wo sich aber eigentlich alle einig sind, dass das Wachstumsbranchen sind. So, also da gibt es jede Menge zu tun. Und jetzt sage ich was, das würde man wahrscheinlich am ehesten Herrn Lindner zutrauen, aber die bürokratischen Hindernisse sind zu hoch. Ja, also da bin ich tatsächlich wirklich an dieser Stelle bei der FDP. Es gibt extrem hohe bürokratische Hindernisse in diesem Land. Ich glaube, sie mehr in der öffentlichen Verwaltung. Ich verstehe ja, warum ich viele Berichte ausfüllen muss. Also sozusagen logisch ist mir das ja nachvollziehbar. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht jeden Tag 2 Stunden damit verbringe. Ich sollte eigentlich keine Berichte ausfüllen und eigentlich keine Dokumente unterschreiben im Hauptberuf, sondern ich soll lehren und forschen und Studierende unterrichten. So, und wenn ich das schon sage, ich habe ja gar nicht einen Beruf, der primär mit Bürokratie eigentlich befasst ist, qua Jobbeschreibung, was andere dann erst sagen. Und ich glaube, jedem Bäckermeister, der sagt, wenn ich einen Lehrling einstellen will in einer ABM-Maßnahme, das kann ich gar nicht. Die Bürokratie, die damit verbunden ist, die frisst mich auf. Ich glaube dem Bäckermeister das aufs Wort. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass Bürokratie sinnlos ist, aber ich glaube, sie ist überbordend. Ja, ich habe selber eine Wärmepumpe installiert und habe sozusagen den Förderantrag gestellt, und es war kein Spaß, was damit verbunden
Das
ist.
glaube ich Ihnen.
Und ich konnte das nur deshalb einigermaßen routiniert, weil ich an meiner Hochschule diese ganzen Anträge eben auch ausfülle und weiß, wie die Förderlogik funktioniert.
So, die Liste ist lang. Wir können gar nicht über all diese Themen sprechen. Dafür ist einfach die Zeit viel zu kurz. Ich möchte mich mit Ihnen jetzt noch mal ein bisschen über die Zukunftsmusik sprechen. Was könnte sein? Wer könnte neuer Bundeskanzler werden? Was sind Ihre Einschätzungen?
Ganz schwierig. Also Stand sagt natürlich, wird Friedrich Merz neuer Bundeskanzler. Das bleibt wahrscheinlich auch das wahrscheinlichste Szenario. Aber Stand vor einer Woche war es so, dass die CDU um die 30% in den Umfragen lag, die AfD um die 20%, die SPD um die 16, 17, die Grünen um die 13, 14 und dass dann bei den anderen Parteien die Frage war, schaffen sie es in den Bundestag, ja oder nein? Also sie waren alle so um die 5. So, nach diesem Szenario wäre möglicherweise sogar eine Zwei-Parteien-Koalition, also CDU, SPD oder CDU, Grüne möglich gewesen. Und natürlich stellt die Partei, die die stärkste Fraktion im Bundestag ist, den Kanzler. So, Stand vor einer Woche wäre das die CDU gewesen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe keine einzige Umfrage gesehen. Ich bin wirklich gespannt darauf, was in 1, 2 Tagen die Umfragen sagen nach den Ereignissen von letzter Woche. Ich vermute, so wie sich das jetzt abzeichnet, dass die CDU eher nach unten gehen wird, im Sinne von, sie wird sich auf ihre Kernwählerschaft reduzieren. weil zu viele Leute, die wahrscheinlich gezögert haben, jetzt sagen werden, nein, das mache ich nicht.
Ja.
Und es gibt die Sorge, dass der Merz jetzt viel sagen kann, aber dass er das nicht halten wird mit dem Abstand zur AfD. Ja, es gibt diesen Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. So ähnlich hat sich Lars Klingbeil gestern auch ausgedrückt. Und das denkt natürlich nicht nur Lars Klingbeil, das denkt natürlich auch eine Menge Wählerinnen und Wähler. Also es könnte gut sein, dass die CDU eher nach unten geht. Ich finde das aber wirklich ganz schwierig zu prognostizieren. Also das muss man wirklich abwarten, was
Ja,
passiert.
ja.
So, und das ist jetzt immer an der Stelle, also ich habe da nun wirklich keine Glaskugel. Also wer weiß, was passiert? Es sind noch, ja, es sind noch knapp 3 Wochen, 2,5 Wochen noch bis zur Bundestagswahl. Ich weiß nicht, was passiert. Wahrscheinlich ist es so, dass so ein großer Vorsprung nicht schmelzen wird. Ja, und wahrscheinlich wird dann die CDU den Bundeskanzler stellen.
Ja.
So, und wahrscheinlich wird es dann so, dass es bedauerlicherweise erstmal richtig schwierig wird. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe nicht verstanden, warum Friedrich Merz das gemacht hat. Wirklich von seiner CDU-Vorgängerin einiges lernen können. Die hätte niemals potenzielle Koalitionspartner so vergrätzt, wie Merz das getan hat. In der Süddeutschen Zeitung war ein Hintergrundbericht über diese Ereignisse letzte Woche. Und daraus ging hervor, dass der Merz nicht mal mit der FDP gesprochen hat. Das ist nun eine Basisregel des Parlamentarismus. Wenn Sie wollen, dass eine bestimmte Partei oder Fraktion für Ihren Antrag spricht, stimmt, dann sprechen Sie mit denen vorher. Und das ist offensichtlich nicht erfolgt. Aber ich kann doch nicht in den Bundestag gehen. Ich meine, ich kann das natürlich schon tun, ja. Aber wenn Sie eine Abstimmung gewinnen wollen im Bundestag, ist es nicht empfehlenswert, Menschen einer anderen Partei einen Antrag unkommentiert sozusagen vor die Füße zu werfen. Also der Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat gesagt, das Angebot war friss und stirb. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wenn Friedrich Merz ein bisschen kompromissbereit gewesen wäre und vorher ein paar Dinge besprochen hätte, dann hätte er eine Mehrheit gekriegt für 90% seiner Positionen am letzten Freitag. Und ich verstehe nicht, warum er das nicht tut. Also ich glaube, wenn er das so gemacht hätte und seine Mehrheit eingesammelt hätte, ja, und nochmal, ich bin ziemlich zuversichtlich, wenn der kompromissbereiter wäre, dann hätte er das bekommen. Dann hätte er gewonnen bei der ganzen Aktion. So hat er, glaube ich, verloren, außer im harten Kernwählerbereich der CDU. Er hat jetzt sehr glaubwürdig gesagt, dass er mit der AfD nicht koalieren würde, und das nehme ich ihm an dieser Stelle auch ab. So, und jetzt ist es tatsächlich ein arithmetisches Spiel. Also nehmen wir mal an, das BSW kommt in den Bundestag. Die Linke kommt in den Bundestag, weil sie 3 Direktmandate holt, und die FDP kommt nicht in den Bundestag. Dann reicht es vielleicht nicht mal für Schwarz-Rot. Und für Schwarz-Grün reicht es ziemlich wahrscheinlich nicht. Also woher nehmen Sie denn das dann, diese Koalition? So, und wenn wir jetzt mal sozusagen als reines Gedankenspiel, also ich halte eine Koalition CDU, SPD, BSW für möglicherweise rechnerisch möglich nach der Bundestagswahl. Ich habe echte Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das klappen soll nach den Abstimmungen am letzten Freitag, weil da einfach
Ja.
viel Porzellan verschlagen worden ist.
Das wäre auch eine Frage meinerseits gewesen, ob überhaupt, ich meine, Scholz hat, glaube ich, von einem Vertrauensmissbrauch gesprochen, ob die überhaupt nach letzter Woche noch zusammenkommen für
Ja,
eine mögliche Koalition.
von der Politikprofessorin, das ist schon der Anspruch, dass die Parteien im Bundestag das wieder hinbekommen. Also dafür sind sie gewählt.
Ja.
Also es muss schon auch gehen. Also es ist sicherlich auch so, dass wir am Freitag gesehen haben, dass diese Debatte von Wahlkampf gekennzeichnet war. Da war viel Wahlkampf, was man gesehen
Ja.
hat. Und das wissen auch alle, dass wenn der Rauch sich verzogen hat vom Wahlkampf, man sich wieder beruhigen muss. Ja? In der CDU gibt es, glaube ich, eine Menge Menschen, die sowas haben wie staatspolitische Verantwortung. Also ich hoffe einfach doch sehr, dass das funktionieren wird und dass die sich wieder zusammenreißen und zusammenraufen.
Ja.
Also ich meine, also wenn sie für eines gewählt sind, dann nun wirklich dafür. Ja, das ist jetzt eine normative Forderung. Das hat eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland eine sehr, 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 sehr lange Tradition. Deswegen finden viele im internationalen Vergleich die Bundesrepublik Deutschland sozusagen langweilig. Ja? Aber das ist manchmal ja ganz schön, dass es langweilig ist, dass es ruhig ist. Also ich würde das noch nicht von der Hand weisen. Ich würde eher sagen, dass am Freitag ist der Ausreißer. Jetzt ist da vielleicht der Wunschvater des Gedankens, ich weiß es nicht. Ja? Es wird nicht einfach. Also ich bin
Ja.
ganz sicher, dass es nicht einfach wird. Und an einer Stelle bin ich wirklich sicher. Also Koalitionsverhandlungen führen Sie mit Kompromissen.
Ja.
Und die führen Sie nicht mit Basta-Politik.
Ja.
Ja, also da müssen sozusagen sämtliche Akteure von ihrer Basta-Politik runterkommen, damit das. Und es wird möglicherweise auch nicht so schön, was wir in den nächsten 2,5 Wochen sehen. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Es kann sein, dass einige Menschen sehen, dass das nicht unbedingt so gut ankommt, ja, und ein bisschen Angst haben vor der Polarisierung, die sie mit angeheizt haben, und zurückrudern. Das wäre zu hoffen.
Frau Wiesner, jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl und viele Wähler sind noch komplett unentschlossen, haben keine Ahnung, wo soll ich mein Kreuz machen? Welchen Rat würden Sie diesen mit auf den Weg geben?
Sich zu informieren. Sich zu informieren. Es gibt demnächst den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Indikator, der prüft die Positionen der verschiedenen Parteien ab. Also ich würde sagen, wer nicht entschieden ist, der oder die sollte lesen, der oder die sollte den Wahlkampf für das nutzen, wofür er da ist. Also gehen Sie dahin. Schauen Sie zu, reden Sie mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die treffen Sie auf der Straße. Die freuen sich, wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürgern reden können. Ja, die geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen. Also bilden Sie sich eine Meinung. Ich war mit einem meiner Kinder bei so einer Diskussionsveranstaltung und das war einfach wirklich sozusagen vollkommen illustrativ. Also man hat hinterher eine sehr viel konkretere Idee. Ja, also informieren Sie sich und behalten Sie im Gedächtnis, dass die populistischen, einfachen Lösungen wahrscheinlich gelogen sind. Ja, denn wie gesagt, also Angela Merkel war nun wirklich eine kluge Politikerin. Also wenn es mit einfachen Lösungen gegangen wäre, glauben Sie mir, Merkel hätte es gemacht. Ja, also wir suchen leider nach komplizierten Lösungen und da sollte man dann nach der Partei oder dem Kandidaten oder der Kandidatin suchen, die am ehesten dem entspricht, was man möchte. Und gehen Sie
Denn
zur Wahl. Immer der Politikwissenschaftlerinnen Appell. Ja, also bleiben Sie nicht so.
genau, das wäre jetzt auch meine letzte Frage in Anführungszeichen an Sie gewesen, denn wählen ist so wichtig. Warum müssen unbedingt alle, die jetzt hier den Podcast hören, wählen gehen?
Naja, Sie müssen zum einen deshalb wählen gehen, weil es um sowas wie Legitimation geht. Ja, und zum zweiten müssen Sie wählen, weil Sie zum Ausdruck bringen wollen, dass Sie mitmachen wollen. Das meint Legitimation. Also möglichst viele Leute sollen irgendwie den neuen Bundestag gestalten und sollen zum Ausdruck bringen, wir wollen mitmachen. Ja, und zum dritten geht's, und das habe ich eingangs schon gesagt. Es geht um Demokratie. Und Demokratie ist nichts, was nur von den Parteien im Bundestag gemacht wird. Es wird nicht nur von ihren Abgeordneten gemacht und die Abgeordneten sind nicht nur irgendwelche abgehobenen Wesen, die sich gar nicht für das interessieren, was die Bürgerinnen und Bürger machen. Die Abgeordneten sind ja Scharniere in die Wahlkreise und die sind Transmissionsriemen und die nehmen ja auf, was in den Wahlkreisen passiert. Und schon deswegen ist es gut, wenn sie mit den Abgeordneten reden. Und wählen gehen bedeutet einfach, ich beteilige mich, ich mache meinen Anspruch auf Gestaltung geltend. Ja. Und jetzt habe ich gesagt, Demokratie, und deswegen ende ich jetzt tatsächlich sozusagen nochmal mit dem Plädoyer, demokratische Parteien zu wählen. Und ich habe ausdrücklich gesagt, ich halte die AfD nicht für eine Partei, die Demokratie verteidigt. Wissend, dass die einfachen Lösungen keine sind, gibt es wirklich gute Gründe zu sagen, man würde einen Demokratieabbau nicht gut finden wollen. Und ich meine, natürlich habe ich auch eine politische Präferenz. Ich werde auch als Bürgerin eine Stimme abgeben. Das bedeutet aber nicht, dass ich als Professorin nicht mit allen rede und dass ich als Professorin nicht die politischen Rechte verteidige. Und deswegen ende ich eigentlich, also ich ende, glaube ich, jetzt mal mit meinem Lieblingszitat zur Demokratie. Das stammt von einer Sozialistin, das ist aber Zufall. Rosa Luxemburg hat dieses wunderbare Prinzip von der Freiheit des Andersdenkenden beschrieben. Und das Argument heißt, und Luxemburg hat dafür mit dem Leben bezahlt, das Argument heißt, dass demokratische Freiheit bedeutet, dass ich immer für die Freiheit von anderen kämpfen muss, ihre Meinung zu sagen. Wenn ich jetzt nur sagen würde, ich möchte eigentlich nur, dass Leute, die die gleiche politische Meinung haben wie ich, reden dürfen oder demonstrieren würden, dürfen, dann mache ich was falsch. Sondern demokratische Freiheit bedeutet eben genau die zivilisierte Auseinandersetzung über gegensätzliche Positionen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Ja, und das ist das, was wir im Grunde genommen verteidigen müssen. So, und deswegen sollten wir alle zur Wahl gehen, deswegen sollten wir mit den Bundestagsabgeordneten reden und deswegen sollten wir aber da nicht aufhören, sondern das im Alltag auch tun. Und zwar zivilisiert. Es beschimpfen Sie sich nicht. Lernen Sie, sich kritisch auseinanderzusetzen. Und wenn Sie am Ende auseinandergehen und sagen, du bist für die private Krankenversicherung, ich bin dagegen, prima, feine Sache, ja. Dann lösen wir vielleicht das Problem des Gesundheitssystems nicht, aber wir haben sozusagen zivilisiert einen Austausch darüber gefunden. Und also glauben Sie mir, das geht.
Ein ganz wunderbarer Appell zum Schluss des Podcasts. Frau Wiesner, vielen Dank dafür. Frau Wiesner, natürlich auch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit mir über die Bundestagswahl zu sprechen. Wir dürfen gespannt sein, was am 23. Februar passiert. Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Tag für uns alle in Deutschland und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Und so viel sei schon mal gesagt, bei Osthessen News bleibt ihr natürlich über den Ausgang der Wahlen bestens informiert. Also schaltet bei uns ein. Und apropos einschalten, natürlich freue ich mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge vom ON-Podcast Osthessen Hautnah auch wieder einschaltet. Dann wieder ganz gewohnt. Am nächsten Donnerstag. Macht's gut, bis dahin. Wir hören uns. Ciao.
Osthessen Hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.